Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien, kurz RED3 genannt, ist im November 2023 in Kraft getreten. Im Rahmen dieser umfassenden Neugestaltung der Richtlinie wurde das europäische Ziel für erneuerbare Energien bis 2030 von bisher 32% auf 42,5% angehoben. Das heißt, jedes Jahr müssen in der Europäischen Union mehr als 100 Gigawatt an neuen Windenergie- und Solaranlagen installiert werden. Die Richtlinie verpflichtet jeden einzelnen EU-Mitgliedstaat, Ausbaupläne für die erneuerbaren Energien aufzustellen, die diesen EU-Zielen gerecht werden. Beschleunigungsvorgaben und Genehmigungsverfahren aus der EU-Notfallverordnung wurden verstetigt bzw. weiterentwickelt. Das war der Plan. 6 Monate später fragen wir nun wieder einmal nach, wie läuft die Umsetzung der RED3 in Deutschland? Was wurde vereinbart bzw. in Angriff genommen? Und welche Zeitschienen sind dafür angesetzt? Darum wird es hier und heute gehen und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Renal Ehrke und mein Gesprächspartner ist Pierre Michaelis, Rechtsreferent im Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende und Autor des im Mai dieses Jahres veröffentlichten KNE-Ausgangspunktes RED3, eine Einführung aus der Perspektive der Planung und Genehmigung von erneuerbaren Energien. Herzlich willkommen, Herr Michaelis.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Michaelis, bitte erklären Sie doch zunächst, wie die RED3 sich zu Ihren Vorgängerinnen, also RED 1 und 2, verhält. Sind die obsolet? Und wie fügt sich RED3 eigentlich insgesamt in den Rahmen der EU-Gesetzgebung ein?
Ja, genau, das geht schon in die richtige Richtung. Das ist jetzt nichts, was heute irgendwie aufgetaucht ist, sondern die Gesetzgebung für erneuerbare Energien innerhalb der Europäischen Union hat schon eine längere Historie. Und zwar begann das in diesem konkreten Fall mit der ersten Variante dieser Richtlinie 2009. Dort hatten wir ein Ziel von 20% für Erneuerbare innerhalb der Europäischen Union. Dann folgte die erste Novellierung im Jahr 2018. Dort wurde das Ziel für 32% für erneuerbare Energien festgesetzt. Und insgesamt die heutige Richtlinie in ihrer weiteren Novellierung, über die wir heute sprechen, die hat ihren Hintergrund in den Politikprogrammen der European Green Deal, Fit for 55. Und das sind sozusagen die übergeordneten Ziele, die sich die Europäische Kommission gesetzt hat, um eine Stoßrichtung für eine umweltfreundliche Ausrichtung der Europäischen Union einzuschlagen.
Welche Änderungen bringt RED3 für Planung und Genehmigung von erneuerbaren Energienprojekten? Es geht doch nicht nur um höhere Ziele, oder?
Ja, genau. Das ist in der Tat schon in der Frage richtig angelegt. Es geht hier doch um eine ganze Menge mehr. Die Grundidee ist zum einen die Straffung der Verfahren für den Ausbau erneuerbarer Energien. Das hat sich einfach in den Mitgliedstaaten gezeigt, dass es dort große Divergenzen gibt und insgesamt der Ausbau nicht ausreicht, um die veranlagten Ziele zu erreichen. Und auf der anderen Seite beobachten wir auch, dass einheitliche Umwelt- und Naturschutzmaßgaben maßgeblich zur Akzeptanz und einem weiteren von der Gesellschaft getragenen Ausbau beitragen können. Im Kern dieser neuen Richtlinie stehen hier insbesondere die Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energien, hierzu passend auch die entsprechende Gebietsauswahl und deren Planung. Und natürlich dürfen wir auch nicht die Netze vergessen. Hier haben auch eine prominente Stellung innerhalb der Richtlinie erhalten. Grob betrachtet werden Umwelt- und Artenschutzprüfungen von der Projektebene auf die übergeordnete Planungsebene nach oben verschoben. Es soll dann darauf aufbauend Vereinfachungen und Einhaltungsvermutungen auf der Genehmigungsebene geben. Das betrifft vor allem Artenschutz und Naturschutzmaßgaben. Insgesamt sollen die Genehmigungsfristen verkürzt werden und die Verfahren sollen digitalisiert erfolgen.
Werden eigentlich alle erneuerbaren Energienprojekte von der Richtlinie erfasst oder nur bestimmte wie die Windenergie an Land? Immerhin hatten Sie eben auch noch die Netze erwähnt.
Genau, es werden eigentlich alle Anlagen erfasst, die wir bisher kennen. Die Technologien, die uns momentan vorliegen, also Windenergie an Land, Wind offshore, PV-Freiflächenanlagen, PV auf Dach und dann auch entsprechende Nebenanlagen.
Okay. Die Vorgaben für die Planung der Beschleunigungsgebiete sind umfangreich und teilweise jedenfalls aus deutscher Sicht neu. Welche Behörde wird die Erklärung von bestehenden Gebieten zu Beschleunigungsgebieten vornehmen? Ich glaube, da gibt es einen neuen Stand. Und wer wird neue Gebiete identifizieren?
Der neue Stand ist genau das richtige Stichwort. Die Erklärung selbst wird nicht mehr von weiteren Behörden vollzogen werden, sondern das hat der Gesetzgeber nun durch das Solarpaket selbst getan. Diese Gebiete sind nun Fakt ihrer Merkmale dann als solche erklärt und es bedarf keines weiteren Schrittes durch die jeweiligen Behörden. Es gibt natürlich auch Ausschlusskriterien und zwar dort, wo die umerklärten Gebiete nicht mehr als solche Beschleunigungsgebiete gelten sollen. Und das wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach im Rahmen der Genehmigung geprüft werden. Und die neuen Gebiete, die Sie bereits angesprochen haben, die werden von den bisher zuständigen Planungsbehörden identifiziert und dann auch erklärt. Wobei es da noch offen ist, ob es einzelne Anpassungen von den Landesgesetzgebern geben wird. Aber bisher sieht es so aus, dass sich das nach den üblichen Zuständigkeiten richten wird. Hinsichtlich der Windenergie ist aus dem ersten Umsetzungsentwurf schon bekannt, dass es dort keine weitere neue Identifizierung der Flächenpotenziale geben wird. Da es das ja schon in der letzten Gesetzesnovelle mit der Potenzialstudie gegeben hat. Dadurch ist allerdings noch nicht geklärt, wie dieselben Potenziale für Solarenergie festgesetzt bzw. erstmal identifiziert werden sollen. Und ja, alles Weitere wird sich dann nach dem Umsetzungsgesetz richten.
Okay, kommen wir zum Bereich der Genehmigung. Was sind da Weiterentwicklungen? Es bleibt offensichtlich beim Wegfall der UVP. Bleibt es auch ansonsten bei den bisherigen Vorschriften der EU-Notfallverordnung oder geht's darüber hinaus?
Nun die gute Nachricht zuerst, wer sich in der Vergangenheit schon mal ein bisschen mit der EU-Notfallverordnung auseinandergesetzt hat, der hat schon mal ein solides Fundament, um zu wissen, wie die Genehmigungen in Zukunft weiter behandelt werden. Nichtsdestotrotz gibt es dort einige kleine Unterschiede und die genaue Ausgestaltung, insbesondere der artenschutzrechtlichen Prüfung, ist momentan auch noch in der Gesetzgebung. Aber um es mal anders zu sagen, es wird gesetzliche Vermutung hinsichtlich der Einhaltung des Artenschutzes geben, hinsichtlich gewisser Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und auch im Bereich der FFH-Verträglichkeitsprüfung. FFH, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, das ist ja auch europäische Gesetzgebung. Und neu eingeführt werden sogenannte Regeln für Minderungsmaßnahmen, und zwar solche, die auf Planebene festgelegt werden sollen. Diese sollen dann in dem nächsten Schritt auf der Genehmigungsebene so übernommen werden, je nachdem, inwiefern sie für erforderlich gehalten werden. Und es wird ein neues Instrument des Screenings eingeführt. Innerhalb dieses Screenings werden dann die Unterschiede zwischen dem, was auf Planebene identifiziert wurde, und dem, was dann im Rahmen des konkreten Projekts noch als mögliche Umweltauswirkung bekannt ist, untersucht. So. Und wenn dieses Screening zu einem positiven Befund kommt, ne, also da ist was gefunden worden, was man auf der Planebene noch nicht vorausgesehen hat, dann soll es zum einen Wiederaufleben der Umweltverträglichkeitsprüfung kommen. Ein großes Aber. Hiervon bietet die Richtlinie eine, nennen wir sie einfach mal, Generalausnahme für Windenergie und Photovoltaik. Und die besagt, dass diese Wind- und Photovoltaikprojekte nicht mehr in das Wiederaufleben der Umweltverträglichkeitsprüfung kommen können. Also diese Nachprüfung fällt dann weg. Und das steht unter der Voraussetzung, so sagt es die Richtlinie, wenn dies erforderlich ist, um die Bereitstellung erneuerbarer Energien zu beschleunigen, um die klimapolitischen Vorgaben und die Zielvorgaben für erneuerbare Energien zu erreichen. Diese Voraussetzungen dürften wohl erfüllt sein und dementsprechend ist das auch im aktuellen Umsetzungsentwurf enthalten.
Sehr interessant. Lassen sich diese Ausführungen auch nochmal sozusagen auf den Punkt bringen?
Sehr gern machen wir das auch nochmal ein bisschen kürzer. Also, bei der Anlegung von angemessenen Minderungsmaßnahmen auf der Genehmigungsebene und zusätzlich, falls dieses nicht möglich sein soll, Ausgleichsmaßnahmen oder falls das auch nicht möglich sein sollte, bei Zahlung in Artenhilfsprogramm zur Sicherung oder Verbesserung des Erhaltungszustands der betroffenen Art, wird die Einhaltung der besagten Verbotsnormen vermutet. Diese können dann also im Ergebnis der Projektrealisierung nicht mehr entgegenstehen. Für die übrigen umweltrechtlichen Prüfungen, also diejenigen, die von der Vermutungswirkung nicht profitieren, das betrifft zum Beispiel den Lärmschutz, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung oder das Bodenschutzrecht, bleibt es weiterhin bei den bekannten Prüfungen.
Vielen Dank. Und was, Herr Michaelis, ändert sich eigentlich außerhalb von Beschleunigungsgebieten?
Man würde denken, dass das außerhalb ganz anders laufen soll als innerhalb der neuen Beschleunigungsgebieten. Wenn man sich das allerdings mal genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass auch dort von der Richtlinie vorgesehen ist, dass entsprechende Vermutungen für die Verbotsnormen mit kleineren Abweichungen bestehen. Anders ist zum Beispiel, dass die UVP weiterhin nach den bisherigen Regeln entweder durchzuführen ist oder nicht. Ja, hier gibt es keine grundsätzliche Abkehr. Und hinsichtlich des Artenschutzes wird zwischen anerkannten und neuartigen Minderungsmaßnahmen, also für die Prüfung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos, unterschieden. Bei den anerkannten müssen diese natürlich erforderlich sein. Und dafür dürften die bisher geltenden Regelungen aus dem Bundesnaturschutzgesetz maßgeblich sein. Bei den neuartigen Minderungsmaßnahmen können nun auch Pilotprojekte mit entsprechendem Monitoring zugelassen werden. Ja, da muss man sich dann halt genau angucken, ob die funktionieren oder nicht. Und wenn nicht, muss man Abhilfe schaffen.
Es zeichnen sich nun also eine ganze Reihe von Änderungen ab. Welche Zeitschienen sind für die Umsetzung eigentlich vorgesehen? Ich könnte mir vorstellen, einiges muss relativ schnell und vielleicht sofort umgesetzt werden. Und bei anderen Punkten haben wir vielleicht ein etwas großzügigeres Zeitfenster.
Ja, da bietet die Richtlinie allerhand Anhaltspunkte, um genau diese verschiedene, nennen wir sie mal, Priorisierung vorzunehmen. Also das, was jetzt zuletzt erfolgt ist, war die Umerklärung von bestehenden zu Beschleunigungsgebieten für Windenergie. Das ist im Mai folgt, und zwar durch den Gesetzgeber im Solarpaket. Das ist im neuen Paragraphen 6a des WindBG umgesetzt worden. Im Mai 2025 ist die allgemeine Umsetzungsfrist für die Richtlinie. Hierzu gehört unter anderem die Gebietserfassung für die neuen Beschleunigungsgebiete. Und im Februar 2026 soll die finale Ausweisung von Beschleunigungsgebieten erfolgt sein.
Also spätestens im Februar 2026 würden wir uns das nochmal angucken. Aber vielleicht doch auch schon etwas früher.
Genau.
Wir hier im Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende haben natürlich einen besonderen Blick auf den Naturschutz, wie sich die RED 3 eben auch auf Natur- und Artenschutz auswirken wird. Sind Ihnen hier Reaktionen der Naturschutzorganisationen bekannt, wie die auf diese Vorschläge oder Neuregelungen reagieren?
Es hat in der Tat eine Vielzahl und auch umfängliche Äußerungen von diversen Naturschutzorganisationen auf deutscher, aber auch auf europäischer Ebene gegeben. Und da bildet sich eher ein heterogenes Bild, wenn man das mal so sagen möchte. Natürlich wird auf der einen Seite befürwortet, dass ja jetzt endlich mal der Ausbau der Erneuerbaren einheitlich und vor allem auch zügig vorangetrieben wird. Auf der anderen Seite wird allerdings auch sehr stark angemahnt, dass der Naturschutz jetzt nicht hinten überfallen darf. Und dafür gibt es genug Anhaltspunkte innerhalb der Richtlinie, dass man da sich jetzt in Zukunft noch zusammensetzen kann und die besten Lösungen findet. Vor allem betrifft das jetzt ganz aktuell bei der Gebietsauswahl die sensiblen Gebiete, welche davon genau umfasst sein soll und wie man diese am besten bei der Planung schon berücksichtigen könnte.
Und wie sind die Reaktionen auf Seiten der Energiewirtschaft rund um große Zufriedenheit?
Ja, von Seiten der Energiewirtschaft und von Seiten der Energieverbände ist das ganze Paket überwiegend positiv aufgenommen worden und dort sieht man jetzt natürlich großes Potenzial, um darauf aufbauend weiterzuarbeiten.
Danke, Herr Michaelis, für diese interessanten Einblicke in die neue Regelungssystematik. Wer das hier Gehörte noch vertiefen möchte, sei auf die eingangs erwähnte Veröffentlichung verwiesen, den KNE-Ausgangspunkt RED 3, eine Einführung.
Vielen Dank, sehr gern. Wir bleiben weiterhin am Ball.
Ja, und ich denke, wir werden das in regelmäßigen Zeitabschnitten dann uns doch nochmal ansehen, wie sich die Umsetzung in Deutschland und in Europa vollzieht. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen zum Thema Planung und Genehmigung oder zu anderen rechtlichen Themen des Naturschutzes beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten und selbstverständlich auch den RED 3 Ausgangspunkt. Danke fürs heutige Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Und bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.